Herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten mit Elisabeth Eidenberger. Im Serienspecial Wieder gesund, zurück ins Leben, heute zu Gast Ines Thompson. Die Diagnose Gehirntumor im Alter von 23 Jahren riss die Linzerin aus allem heraus, was sie sich aufgebaut hatte. Heute erzählt sie, wie sie durch diese Krise gegangen ist, was sie fast daran zerbrechen ließ und wie sie am Ende dadurch ihre wahre Berufung fand.
Stell dir vor, du bist 23 Jahre alt, du hast eine wunderbare Familie, du hast tolle Freunde und deinen Traumjob gefunden. Du bist als Flugbegleiterin auf der ganzen Welt unterwegs und dein Leben liegt vor dir wie so eine endlos lange Landebahn. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen wird alles anders. Du bekommst eine Diagnose, die dein Leben verändern wird. Genau das ist meiner Gesprächspartnerin heute passiert. Was folgte, war nicht nur ein Kampf um die Gesundheit, sondern auch ein bisschen einer, um sich selbst zu finden. Aber auch aus dieser Krise ist etwas Neues entstanden, etwas Gutes entstanden. Heute ist sie erfolgreiche Fotografin, sie ist Buchautorin, sie ist Speakerin, sie ist Ehefrau und Mama. Und ich freue mich, dass wir heute plaudern können. Herzlich willkommen, Ines Thompson.
Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Jetzt kennen wir uns schon ein paar Tage, muss man gleich mal dazu sagen am Anfang. Und ich glaube, ich werde dich heute wahrscheinlich nochmal ganz neu kennenlernen, weil wir über deine Gesundheitsgeschichte plaudern werden und sprechen werden. Und jetzt habe ich schon ein bisschen gesagt, im Alter von 23 Jahren so eine Diagnose zu bekommen, kann sich wahrscheinlich jeder theoretisch vorstellen, wie schlimm das ist, aber praktisch natürlich nicht, wenn man es nicht selbst durchlebt
hat. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja, absolut. Ich würde gerne vorher anfangen.
Gerne.
Wie war denn die Ines mit 21, 22? Was hat dich ausgemacht? Wie war dein Leben?
Mit 22, 23, ich glaube, das kennt jeder, man ist so leicht. Alles ist leicht, beziehungsweise die ganze Welt steht einem offen, man kann alles erleben, man ist gesund, man ist fit, man ist vital, man kann einfach alles schaffen. Und wie du schon gesagt hast, ich war dann Flugbegleiterin, ich bin geflogen, ich habe gewusst, ich werde die ganze Welt sehen oder ich sehe die ganze Welt und ich habe es sehr genossen. Und diese Leichtigkeit, glaube ich, macht es aus, diese Jugend aus.
Und da rechnet man natürlich am allerwenigsten dann mit irgendeiner Art von Diagnose, wenn es einem denn auch gut geht, wenn man sich denkt, ja, es ist irgendwie, das Leben ist schön und du hast eben auch diesen tollen Job, den du sehr genossen hast, gefunden. Wann hast du gemerkt, irgendwas passt nicht?
Es war ein Zufallsbefund. Also es war eigentlich gar nicht so, dass ich gewusst habe, da ist jetzt, da passt etwas nicht, sondern ich habe einfach sehr viele Kopfschmerztage im Monat gehabt. Also ich bin zum Beispiel auf einem Flug von Wien nach New York, habe ich 500er Bakimet genommen, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll. Bin dann aber zum Neurologen gegangen, weil irgendwie war das komisch, gell? Mit 23 so starke Kopfschmerzen und der hat gesagt, ja, typische Migräne. Wir brauchen Migränemedikamente und machen aber zur Sicherheit, weil ich so jung bin, ein MRT. Genau. Mhm.
Und so eben drauf gekommen und zum Glück auch drauf gekommen, dass da in deinem Kopf ein tatsächlich Gehirntumor war. Magst du uns deine Diagnose nochmal so ein bisschen sagen, was hattest du dann?
Es war ein pilozytisches Astrozytom und Gott sei Dank gutartig. Und das war nicht von Anfang an klar. Das war eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen, weil man nicht weiß, wie geht es eigentlich weiter. Die Operation ja, aber wie ist das dann danach? Was passiert dann? Und das war eigentlich die größte Herausforderung an dem Ganzen. Und die Diagnose zu bekommen war überhaupt ganz... Du kennst das aus Filmen, wenn man dann plötzlich... Also ich gehe aus diesem Ärztehaus raus. Und es war Tag und du siehst plötzlich alles so langsam an dir vorbeiziehen, wie in diesen Filmen. Und man glaubt dann immer, ja, das ist ein Film, aber in Wirklichkeit war es bei mir auch so. Und die Reaktion drauf war auch total komisch. Also ich habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist meinen Arbeitgeber angerufen und habe gesagt, ich kann morgen nicht fliegen. Weil ich habe einen Gehirntumor, also völlig schräg. Statt dass ich mal meine Mama anrufe oder sonst irgendwen, habe ich gleich einmal dort angerufen. Aber das war für mich so die logischste erste Wahl, was man da jetzt quasi macht.
Schau, kriege ich schon die erste Gänsehaut in diesem Gespräch. Es war echt arg, ja.
Ja, aber es war voll spannend. Es war einfach trotzdem irgendwie, man ist so klar. Und das ist das, was ich jetzt im Nachhinein auch immer wieder sehe. Es hat alles so kommen müssen, dürfen und sein sollen.
Also hast du damit auch positiv abgeschlossen. Wir haben vorher im Vorgespräch gerade gesagt, es ist doch schon einige Zeit her, jetzt, dass du diese Diagnose hattest, diese Box auch wieder zu öffnen und drüber zu sprechen, ist für dich auch spannend, weil es so in deiner Vergangenheit liegt und dein Leben ja auch danach ganz viele Wendungen gemacht hat. Über das können wir ja noch plaudern. Jetzt hast du gesagt, okay, du hast die Diagnose bekommen, es war total surreal, dieses Erlebnis, und eben jeder, der schon mal mit so einem Befund rausgeht, vor allem, wenn man eigentlich nichts erwartet, oder man geht ja nicht hin, dass man denkt,
absolut nicht.
Ich habe ja was, sondern der wird mir sagen, das ist es nicht. Und dann steht da plötzlich sehr wohl was. Wie groß war dieser Tumor? Wie kann man sich das vorstellen?
Der war schon 3,5 Zentimeter im Durchmesser, also schon relativ groß im Kleinhirn. Kleinhirnwurm eigentlich, aber das sind alles so Dinge, über die habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht, nicht mehr gesprochen, aber ja, im Kleinhirnwurm. Und es war quasi im Gleichgewichtszentrum vom Gehirn, aber ich habe noch nichts gespürt, also keine Ausfälle, gar nichts, also keine Gleichgewichtsprobleme, nichts.
Also es war dieser Kopfschmerz, der dann sich wahrscheinlich auch dadurch geäußert hat, und da seid ihr drauf gekommen. Also hast du gesagt, okay, OP war die Therapie der Wahl, ja, es wurde operiert, es war dann keine Chemotherapie oder irgendeine Strahlentherapie
notwendig. Genau, richtig. Das war eigentlich das größte Glück an dem Ganzen. Also es war unfassbar, ich bin damals noch im Wagner-Jaurek operiert worden. Es hat damals noch Wagner-Jaurek geheißen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt.
Teil des Cook auf jeden
Teil
Fall.
Teil des Cook, genau.
Neuromed-Campus.
So, genau, richtig. Ja. Also damals eben noch Wagner-Jaurek, und ich war unfassbar beeindruckt, wie diese Operation verlaufen ist, wie sie mich vorbereitet haben und auch wie die Betreuung war. Also ich war so dankbar, dass ich eben so toll betreut worden bin. Bin relativ kurz nach der Diagnose auch operiert worden. Das war auch ein großes Glück, weil ich glaube, das drauf warten, nicht zu wissen, ist das jetzt bösartig, werde ich daran sterben, überlebe ich das. Das war eigentlich so das Schlimmste, was ich vorher eh schon ganz kurz erwähnt habe. Aber trotzdem, also es war eine wirklich ganz genaue Untersuchungen, ganz viele MRT-Untersuchungen, und bin dann operiert worden. Und was halt voll spannend war, ich habe mich halt vor der Operation tatsächlich auch verabschiedet. Ich habe, also...
Die nächste Generation.
Ja, also das war für mich, ich war so dankbar. Und das ist ganz so Spannendes, was da passiert ist eigentlich. Es war natürlich, waren es Ängste, ganz klar. Aber eher dieses, wenn es jetzt vorbei ist, ist es okay. Das ist das im Nachhinein, wo ich jetzt noch immer ein bisschen Tränen in die Augen bekomme, weil ich habe mich einfach von meiner Familie und von meinen Freunden verabschiedet. Ich bin da gelegen und habe mir gedacht, okay, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ich habe eine wunderbare Familie gehabt, oder habe jetzt natürlich noch, jetzt darf ich natürlich vom Jetzt sprechen, aber ich habe eine ganz tolle Familie, ich habe wunderbare Freunde, ich habe ein tolles Leben gehabt, ich habe ganz viel von der Welt gesehen, und das in einem sehr kurzen, in einer sehr kurzen Lebenszeit. Und ich war erst 23, und das Einzige, wo ich mir so gedacht habe, war, ich hätte voll gerne ein Baby gehabt.
Das wäre dann noch quasi so ein bisschen so ein Ziel gewesen, dass du noch gerne geschafft hättest, und das du ja jetzt auch geschafft hast.
Genau. Baby und Hochzeit, das waren so diese zwei Dinge, die einfach noch nicht abgeschlossen waren. Und wo ich mir dachte, boah, voll schade.
Woher kommt diese Stärke, dass du auch sagen hast können, also wenn es das jetzt war, dann ist das auch zu akzeptieren, dass du mit so einem, mit so einer Dankbarkeit und mit so einem fast Urvertrauen, nenne ich es jetzt mal, sagen kannst, okay, dann ist das mein Schicksal, oder dann ist das eben mein Weg gewesen. Hast du das mal so herausgefunden für dich, woher das vielleicht auch kommt?
Glaube.
Ja.
Also ich glaube, es ist tatsächlich der Glaube an etwas Größeres, an Gott, an die innere Stärke. Ich kann es gar nicht genau sagen, was da passiert ist, aber das Thema ist, und wenn ich über das sprich, es ist, glaube ich, für den Betroffenen oder für die Betroffene oft ganz klar, was zu tun ist, und für mich war es aber ganz traurig für mein Umfeld. Also es war für mich eher so, boah, wie geht es meiner Mama, wie geht es meinem Papa, wie geht es meiner Familie, wenn ich jetzt stirb. Also das war eigentlich meine größte Sorge. Nicht einmal so, ja gut, ich bin dann eh weg. Bei mir ist dann eh vorbei. Aber das Einzige, was für mich ganz wichtig war, und das habe ich auch mit meiner Familie besprochen, ich habe natürlich nicht gewusst, wie die Gehirnoperation ausgeht. Gell? Weil es kann trotzdem immer was passieren. Das weiß man halt einfach nicht. Gell? Aber es ist Gott sei Dank gut ausgegangen, und ich bin noch da.
Ja.
Und ich bin aufgewacht, habe alles bewegen können und habe alles, also es war einfach, ja, natürlich Schmerzen, aber es hat alles funktioniert und das war das größte Geschenk. Dann auch im Nachhinein gleich einmal zu wissen, wow, okay, die Operation hat super funktioniert, es waren 8 Stunden und sie haben es unfassbar gemacht. Also es ist, mir fällt ein Teil vom Schädelknochen hinten, also sie haben hinten aufgemacht. Ich habe relativ viel Liquor verloren bei der Operation und habe dadurch natürlich auch sehr viel Kopfschmerzen gehabt danach, direkt danach. Aber auch das hat sich wieder erholt. Und wie gesagt, für mich war die größte Angst aufzuwachen und irgendwelche Einschränkungen zu haben, schwere Einschränkungen zu haben.
Wie ist denn deine Familie mit dem ganzen Thema umgegangen? Jetzt bist du so jung gewesen, kenne deine Eltern ja auch ein bisschen, deinen Bruder. Das ist ja auch für Eltern und für die Familie. Wie haben die das aufgenommen? Wie haben sie dich vielleicht auch unterstützt in der Zeit?
Stärke. Also es war jetzt kein Zusammenbruch meiner Familie, sondern ganz im Gegenteil, sie waren immer für mich da, sie haben mich unterstützt, egal was. Sie waren ständig bei mir im Krankenhaus, haben mir alles gebracht, waren einfach für mich da. Und ich glaube, die Liebe und diese Unterstützung ist das größte Geschenk, das man da kriegen kann.
Jetzt hast du die OP hinter dir gehabt. Vielleicht haben wir nochmal was, wie ist dann weitergegangen? Du bist ja nicht gleich wieder irgendwie zurück ins Flugzeug gehüpft wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Also es waren nochmal zuerst 10 Tage, bis, ich glaube es waren circa 10 Tage oder Woche, bis der Befund gekommen ist, gutartig oder bösartig. Das war
große
unfassbare Erleichterung, unfassbar. Weil dann war es quasi nur mehr Erholung. Also es war dann nur mehr gesund werden und nicht dann quasi nur die nächsten Stufen. Und dieses unter Anführungszeichen nur mehr Erholen hat natürlich trotzdem sehr lange gedauert, weil ich habe Lumbalpunktionen gehabt, ich habe eine große Narbe am Hinterkopf gehabt, mir fehlt ein Teil vom Schädelknochen. Es war natürlich eine große Herausforderung, zuerst einmal auch körperlich. Aber ich war Gott sei Dank eben noch so jung, dann geht das natürlich trotzdem schneller, dass man sich von so einer großen Operation erholt. Und dann war trotzdem diese psychische Komponente, dieses okay, wow, ich habe jetzt Kopfschmerzen gehabt, bin dann zum Arzt gegangen und habe jetzt ist quasi diese Diagnose bekommen. Und das zieht sich tatsächlich auch noch bis heute durch. Also diese Angst davor, zu einem Arzt zu gehen, was passiert dann danach? Also das habe ich immer noch und an dem arbeite ich jetzt auch gerade stark, weil es ist was, was ich gern loslassen würde, aber natürlich, gell, mit 23, ich glaube, man ist normalerweise halt mit 23 nicht mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert und das bleibt dann natürlich, ganz klar, aber zur gleichen Zeit macht es auch noch viel mehr Dankbarkeit. Ich sage halt, jedes Jahr, jeder Tag ist eigentlich Bonus. Das ist ein Bonustag, Bonusjahr, das ich jetzt erleben darf. Und die Zeit danach war deswegen auch schwierig, weil ich habe gewusst, ich wollte eigentlich wieder fliegen gehen. Also ich wollte eigentlich wieder Flugbegleiterin sein, wollte wieder ins Flugzeug steigen. Aber schon alleine die Fahrt nach Wien war mir dann einfach zu anstrengend. Einfach diese 2 Stunden alleine im Auto, das habe ich nicht geschafft, lange nicht geschafft, aber ich muss sagen, ich habe zuerst sehr lange Unterstützung von Austrian bekommen, also war wirklich unglaublich, wie die mich sozial unterstützt haben, wie lange die gesagt haben, hey, wir unterstützen dich, bleib daheim, solange du das brauchst. Und das ist halt dann irgendwann, habe ich gesagt, okay, es wird nicht mehr. Ich habe gewusst, ich kann momentan die Verantwortung für mich selber gar nicht übernehmen. Wie soll ich die dann übernehmen für 300 Fluggäste? Weil man muss sagen, viele Leute glauben halt, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen sind nur dazu da, dass sie halt Getränke austeilen. Aber in Wirklichkeit sind sind Flugbegleiterinnen für die Sicherheit an Bord zuständig. Und ich habe mir einfach nicht in der Lage gesehen, diese Sicherheit zu gewährleisten. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, das war's jetzt, ich höre jetzt auf.
Das heißt, aber du hättest dürfen jetzt rein medizinisch gesehen, also das Fliegen jetzt auch macht ja keine Probleme.
Bin gesund.
Also, sehr gut, wieder gesund.
Bin gesund.
Das passt ja perfekt.
Ja.
Aber das war für dich eben auch wichtig, dass du sagst, man muss sich ja auch zu 100% auf mich verlassen können.
100%.
Und dieses Risiko gehe ich dann auch für die Fluggäste nicht ein. Also ist
genau.
Ja auch sehr verantwortungsvoll.
Danke.
Ja. Aber, und das darf ich verraten, es war dann gar nicht so leicht, dich neu zu orientieren beruflich.
Genau, also du kennst mich jetzt ein bisschen, ich bin ein rechter Freigeist und ich habe dann einen Job gefunden, was gar nicht so leicht war, ich war 25, in einem Alter, wo man ja eventuell ein Baby bekommen könnte und krank war ich auch noch und 2 Jahre in meinem Lebenslauf haben gefehlt, also das war eigentlich gar nicht so, so einfach. Ich habe dann aber Gott sei Dank einen Job gefunden, aber es war halt ein Bürojob. Und man ist entweder dafür geboren oder nicht und ich bin es definitiv nicht. Und es war für mich sehr, sehr schwierig, dann also jeden Tag diesen 9-to-5-Job zu machen. Und ich war einfach unglücklich. Obwohl ich einen Job gehabt habe und man muss eigentlich dann dankbar sein, weil es war einfach nicht, ich habe das Gefühl, das ist einfach nicht mein Lebensweg. Und ich habe aber direkt, also ziemlich kurz nach der Operation, ist meine Mama mit mir zu einem Geschäft gegangen und hat mit mir gemeinsam quasi unterschrieben, dass ich die Raten für meine erste Kamera bezahle. Und das hat mich wirklich durch die Zeit gerettet, also auch durch die Krankenstandszeit, da habe ich ganz viel fotografieren angefangen, wirklich geknipst, also irgendwas fotografiert. Alles, was mir in die Quere gekommen ist, quasi habe ich da abgelichtet. Aber das war halt auch so ein Thema. Man denkt sich halt mit 23, ich habe jetzt das Geld nicht dafür, dass ich mir eine Spiegelreflexkamera kaufe. Ich mache das später, ich mache das, wenn ich älter bin, ich mache das, wenn ich mehr Zeit habe, mehr Geld habe. Ja, und dann war halt das Thema, vielleicht geht sich das nicht mehr aus. Und dann habe ich halt meine erste Kamera gehabt und ich habe es geliebt. Ich habe eigentlich meine ganze Zeit dann damit verbracht, eben zu fotografieren.
Und hast dann eben auch die Ausbildung dazu gemacht.
Genau.
Und nur gar nicht so mit dem Berufswunsch, sondern eher als Hobby wahrscheinlich, so nebenbei.
Genau, genau.
Wann ist dann bei dir so der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, so jetzt aus, quasi werfe ich diesen Job hin, der mich offensichtlich nicht glücklich macht und probier's als Fotografin?
Also es war so, dass ich die Ausbildung in der Prager Fotoschule gemacht habe, neben meinem Beruf. Und ich habe gemerkt, boah, das erfüllt mich. Und ich habe eigentlich jede freie Minute, jede muntere Minute tatsächlich verwendet, um dazu zu lernen. Und es ist relativ schnell gegangen, dass ich halt dann drauf gekommen bin, ich möchte Menschen fotografieren. Das macht mir am meisten Spaß. Ich habe dann alle Aufgaben, die gestellt wurden, halt mit Menschen umgesetzt. Und ich habe es geliebt. Also es war wirklich genau das, was ich immer machen wollte. Aber natürlich, du gehst nicht dann und sagst, hey, ich mache mich selbstständig. Weil ich war jetzt gerade, ich habe keinen Job gehabt, ich war gerade krank. Und ich war aber dann in einer Phase, wo ich 27 Kopfschmerztage im Monat gehabt habe. Also ich habe wirklich jeden Tag Kopfschmerzen gehabt. Ich habe beim Aufstehen Kopfschmerzen gehabt, beim Schlafen gehen Kopfschmerzen gehabt. Ich habe dann sehr, sehr viele Medikamente genommen. Also ich habe dann Triptane genommen gegen die Migräne, habe aber von denen viel zu viele genommen und habe von dem wieder Migräne bekommen. Mhm. Also, und dann denkst du so, boah, jetzt habe ich einen Gehirntumor überlebt, habe diese Operation überlebt und jetzt habe ich so viel Kopfschmerzen, dass mir eigentlich das Leben nicht mehr gefreut. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, so kann es nicht weitergehen. Und ich war dann bei einem Bekannten von mir zu Besuch in Stuttgart und bin heimgefahren. Und habe aber beim vorm Heimfahren dummerweise Medikamente genommen, weil ich wieder so Kopfschmerzen gehabt habe und bin auf der Autobahn eingeschlafen und bin gegen einen LKW gefahren. Gott sei Dank, wieder mal, es war nicht mehr Zeit zu gehen. Ich bin an den LKW angefahren, der hat mich weggedrückt, quasi wieder auf die andere Spur, bin aufgewacht. Und natürlich, das Auto war kaputt, aber ich habe gelebt. Und da habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt nichts ändert, dann geht sich das nicht mehr aus. Das geht sich nicht mehr aus, das zu überleben. Ich habe dann eben vorher auch schon einen Entzug gemacht auf die Migräne-Medikation und war dann beim Neurologen. Der hat mit mir ein neurologisch-psychiatrisches Gespräch geführt, das sehr aufschlussreich war. Und er hat unter anderem gesagt, ich darf den Job verlassen und noch mehr. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe dann Stunden reduziert, eh schon damals gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, ich schaffe es gar nicht mehr, dass ich alles gleichzeitig handle, also den Job und den zweiten Job quasi, den ja noch nicht offiziell war, aber wo ich halt einfach Freunde fotografiert habe und so, habe dann schon Stunden reduziert und habe dann mich selbstständig gemacht und mit dem ersten Tag der Selbstständigkeit habe ich keine Migräne mehr gehabt.
Also da merkt man schon, was die Psyche da auch ausmacht und, ja, und das eigene Wohlbefinden und, ja, dass man halt irgendwo weiß, man ist richtig das was und, nicht, und leidet dann nicht irgendwie durch einen Job, der einen keinen Spaß macht. Und das muss man ganz offen auch sagen, naja, es gibt viele Leute, die ihren Job vielleicht nicht ganz so gern machen, aber denen es vielleicht so ähnlich geht auch wie dir, wo du auch nicht gleich von einem Tag auf den anderen gesagt hast, das taugt man nicht, mache ich nicht mehr.
Nein, natürlich
sondern
nicht.
Du dann trotzdem dabei geblieben bist, ja, bis du irgendwie diesen Ausweg für dich dann auch gesehen hast.
Natürlich, aber das bedeutet natürlich auch sehr viel Mut. Mhm. Also jetzt im Nachhinein kann ich das sehen. Damals war das halt alles ganz ja, das hat halt alles so passieren dürfen. Mhm. Aber da zu gehen und dann sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, ich mache mich jetzt selbstständig, war natürlich trotzdem ein großer, großer Schritt. Und ja, wie wir jetzt wissen, was man im Nachhinein natürlich immer besser weiß, es hat unfassbar gut funktioniert. Und ich bin so dankbar für diesen Lebensweg, für diesen neuen.
Hast du dir in dieser ganzen Zeit jetzt auch psychologische Hilfe geholt?
Immer wieder mal.
Immer wieder mal. Mhm,
genau, einfach drüber zu sprechen, einfach Dinge aufzuarbeiten. Ich glaube, dass das irrsinnig wichtig ist, weil wir haben alle unser Backerl zum Tragen, jeder. Mhm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und manchmal einfach mit wem zu sprechen und sagen, hey, mir geht's gerade so, was kann man da machen? Das hilft sehr. Und ich glaube, das ist ganz das Gegenteil von Schwäche, sondern dass man sagt, hey, ja, stimmt, da war was, ich sollte mir das anschauen, das ist eigentlich auch mutig, das möchte ich jetzt nicht nur für mich sagen, sondern zu jedem, der sich denkt, boah, hey, ich struggle da jetzt gerade mit irgendeinem Thema, und zu sagen, hey, schau mir das an und ich schaue nicht weg. Und das ist eigentlich das, was dann ausmacht und was dann halt einfach Themen lösen darf.
Also diesen Mut zu haben, vielleicht können wir jemandem ja auch Mut geben mit dem Gespräch.
So ist es, genau.
Das soll es ja auch sein. Du fotografierst ja heute eben Menschen, wie du gesagt hast, und auch gerne irgendwie die Geschichten dahinter, zeigst die Menschen von ihrer schönsten Seite. Hat dich da auch deine Krankheitsgeschichte geprägt, dass du vielleicht da auch anders hinschaust jetzt auf die Leute, die du fotografierst?
Ganz bestimmt. Ich habe lange nicht gewusst, warum. Also ich bekomme wunderschönes Feedback von meinen Models, egal ob Profi-Models oder einfach unter Anführungszeichen normale Menschen oder Kinder oder so. Und es ist immer so schön zu hören, wenn ich Fotos mache und sie sagen, boah, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so schön sein kann. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass ich so aussehen kann. Und ich habe diesen Wunsch oder halt einfach dieses Glück, wirklich das schönste Menschen sehen zu dürfen. Und ich kann da nicht genau sagen, woher das kommt. Es ist ein Gefühl, es ist für mich ganz wichtig, dass sich das Gegenüber wohlfühlt, dass ich wirklich zuhöre, dass ich da bin, dass ich wirklich präsent bin auch beim Shoot und dass ich auch den Platz gebe. Weil manchmal ist es einfach so, dass man einfach nur mal gesehen werden möchte. Mhm. Und dieses Sehen, dass ich Menschen sehe, das kann ich geben. Und das ist halt was Wunderschönes. Und wenn Menschen dann einfach wirklich draus Mut schöpfen, Kraft schöpfen, dann ist das für mich das Allerbeste, was ich mir nur vorstellen kann.
Hm. Ja. Jetzt hätte wahrscheinlich dein 23-jähriges Ich diesen Weg nicht vorhergesagt.
Wahrscheinlich nicht.
Was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem 23-jährigen Ich gerne sagen, wo du sagst, das hätte mir vielleicht geholfen, wenn ich das schon gewusst hätte damals?
Vertrauen. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in den Weg, Vertrauen in sich selber. Vertrauen in Gott. Also ich habe auch wieder total zu meinem Glauben gefunden. Und das macht es aus. Einfach dieses Wissen, es wird schon alles gut werden. Mhm. Es geht gut aus. Und das, glaube ich, hätte mir schon geholfen.
Mhm. Weil es ja eben schwierig ist, dann, wenn man so eine Diagnose vorgeknallt kriegt, dass man eben dieses Vertrauen noch hat. Was würdest du den anderen Menschen sagen, die eben genau in dieser Situation sind, die vom Arzt heimkommen mit einem Zettel, wo eine Diagnose draufsteht, die jetzt in welcher Ausprägung auch immer einfach schlimm ist? Hättest du irgendwas, wo du sagst, ja, das macht es vielleicht so, oder habt ihr einen Tipp, irgendwas, wo du sagst, ach, das wäre vielleicht was?
Es ist, glaube ich, also das ist sehr schwierig, wirklich sehr schwierig, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist, jeder Mensch so unterschiedlich reagiert, aber Hilfe zu holen, auch psychologische Hilfe, einfach Unterstützung zu holen, man muss nicht alleine durch, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man wen an der Seite hat, der wirklich auch hinter einem steht, bei einem steht. Ja.
Es hat in unserer ersten Folge übrigens die Psychologin Christa Schirl auch gesagt, sich ein Rudel zuzulegen, das sind dann doch schwierige Zeiten verhilft, das kann man durchaus auch schon in der Zeit davor machen oder in jeder Zeit in Wirklichkeit
jeder
im
Zeit,
Leben.
Natürlich.
Weil man ja nie weiß, was kommt, aber sich mit guten Menschen zu umgeben, wo man weiß, auch wenn man was nicht so gut läuft, wenn es meine, und das ist jetzt, ob es gesundheitlich ist oder im Job ist, vielleicht da die richtigen Leute um sich zu haben, um das könnten wir uns eigentlich jederzeit kümmern.
Aber ist das nicht prinzipiell das Schönste im Leben? Dass man weiß, man hat einfach Menschen um sich, die einen lieben, die für einen da sind. Und das ist auch eines der größten Geschenke, die wir bekommen können. Aber ja, es ist natürlich auch Selbstverantwortung. Und die müssen wir wahrnehmen in Wirklichkeit. Wir müssen uns um unsere Gesundheit kümmern. Wir wissen natürlich nie, was passieren wird, aber dass wir halt einfach auf uns schauen. Mhm. Auf welche Art auch immer. Ja, jeder ist verschieden. Ja.
Mhm. Wie schaust du heute auf deine Gesundheit?
Sehr. Also ich muss schon sagen, ich schaue da sehr drauf. Ich versuche einfach das Beste, was geht mit einem kleinen Kind. Brauche ich dir jetzt nicht genauso erklären.
Wenn man sagt, also Bewegung hat man zumindest.
Bewegung hat man. Wenn es auch nicht die gesündeste ist, im Runterbücken. Aber nein, also natürlich Bewegung, so gut es geht. Genügend Schlaf, so gut es geht. Mhm. Gutes Essen, so gut es geht. Also ich muss es immer dazu sagen, weil es gibt Phasen, da geht es halt einfach nicht. Ja? Mhm. Und es gibt Phasen, da geht es besser und es gibt Phasen, da geht es schlechter. Und auch das sich einzugestehen, ja, ich probiere alles und was geht, geht. Und da sich nicht nur mehr Stress einzuhauen. Also, weißt du, was ich meine? Nicht nur mehr Stress zu machen, dass man sagt, ja, ich muss jetzt gesund essen, weil wenn ich nicht gesund ist, werde ich gleich wieder krank. Also, das habe ich nicht, aber ich versuche natürlich trotzdem darauf zu achten.
Ohne Druck.
Ohne Druck,
aber genau. Mit dem Ziel, sich einfach gesund zu ernähren, gesund durchs Leben zu gehen, damit wir noch viele gute, gesunde Jahre vor uns haben. Worüber kannst du dich heute noch ärgern?
Gott sei Dank wieder über ganz viel.
Ja, wirklich? Ja,
also
ja.
Das war tatsächlich kurz, also so ganz normal. Es war so kurz nach der OP, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie kann man sich über das Wetter ärgern? Oder wie kann man nur Liebeskummer haben? Oder das war so ganz schräg, wenn man sich denkt, okay, meine Sorgen waren jetzt halt so ganz anders. Und dann sind solche Sorgen, kommen einem dann so klar vor. Aber Gott sei Dank sind die wieder größer geworden und haben auch wieder viel mehr Platz, weil das macht das Leben wieder normal. Und zu dieser Normalität zurückzukehren, war eigentlich ein großer Schritt. Also ich versuche natürlich nicht, dass ich mich jetzt über das Wetter ärgert, aber prinzipiell, ich sage nur, es wäre wieder möglich.
Ja, also diese große Dimension, so quasi, über was ärgert ihr euch? Ich habe viel ärgere Probleme und jetzt in der Normalität, man kann sich wieder ein bisschen aufregen über Sachen.
Ja, genau. Was ist ganz ja gut ist.
Okay. Ja,
was ganz gut ist. Und das lernt man dann auch erst, wo man dann sagt, okay, passt, ja, das darf sein. Ja. Das darf auch Platz haben. Mhm. Ist natürlich die Frage, wie lange lässt man das zu? Ist wirklich notwendig? Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Und da bin ich jetzt auch schon wieder in dieser nächsten Phase, wo ich sage, okay, ich befasse mich jetzt so viel damit, dass ich sage, okay, jetzt in Wirklichkeit sollte es einen nicht ärgern, wenn das Wetter einmal nicht so gut ist. Weil es hat ja alles positive Seiten. Da muss man halt immer sagen, wenn es regnet, haben unsere Pflanzen wieder Wasser.
So ist es. Und mit Gummistiefeln in die Latschen hupfen ist auch
ist
cool.
Auch lustig.
Wie lebst du jetzt anders als vorher, wenn du das nur ein bisschen zusammenfassen können? Jetzt, natürlich, du hast dich beruflich verändert, du schaust auf deine Gesundheit. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, in der Richtung habe ich mich echt verändert?
Ja, komplett. Ja. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist, weil du kennst mich natürlich lange, aber es ist wie wenn ich ein komplett anderes, neues Leben führe, neue Persönlichkeit, neue Ausrichtung, neue Einstellungen. Also egal, was du mich fragst, ich weiß nicht einmal, ob ich noch gleich ausschaue. Weißt, also nein, wirklich jetzt. Also ich habe echt das Gefühl, ich bin, also alles, was da vorher war, nachdem ich quasi, also nicht nur vor der Diagnose, sondern auch nach dem Ganzen. Es hat natürlich Jahre gedauert, bis ich mich wirklich richtig gefangen habe. Es hat lang gedauert und das ist auch okay. Aber seitdem, es hat sich so viel da, ich habe so viel an mir gearbeitet, so viel an Beziehungen gearbeitet, so viel verändert, was mein Leben betrifft. Ich habe zum Beispiel meinen Mann, ich habe gewusst, ich habe den irgendwie nicht in Österreich gefunden. Und ich habe gelernt, auf meine Intuition zu hören, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich habe gewusst, er ist nicht da. Ich habe den einfach dann auf Aruba gefunden. und wir haben uns jetzt ein wunderschönes Leben hier aufgebaut. Und habe einen Sohn, der mein ganzes Leben ist und den ich unendlich liebe. Genauso mein Mann. Und das ist einfach diese Liebe und diese Dankbarkeit und diese Möglichkeit zu haben, wie gesagt, jeden Tag Bonustage zu haben und zu leben. Das verändert natürlich ganz, ganz viel. Und und sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man weiß, umso besser das mir geht, umso besser geht es natürlich auch mein Umfeld. Und für mich war einfach ganz klar, ich habe jetzt so einen kleinen Menschen geboren und ich möchte ihm so viel wie möglich mitgeben. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich in meiner Kraft bin.
Also diese Selbstfürsorge, auf sich zu schauen, das sagen auch ganz viele, die hier sitzen, dass man doch einmal kurz wachgerüttelt wird und sagt, okay, ich bin auch wichtig.
Natürlich, ist ganz wichtig. Mhm. Weil, wie gesagt, was hat wer davon, wenn es uns nicht gut geht?
Das stimmt. Ja. Was würdest du rückblickend noch sagen, was hat dir am meisten geholfen in deiner Krankheitsphase?
Vertrauen. Dass alles so kommt, wie es kommen soll, wie es kommen darf. Und dass der Weg schon der richtige ist.
Ja. Schöne Abschlussworte. Liebe Ines, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Sehr inspirierend. Alles Gute und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
Dankeschön.
Das war Gesund und Glücklich. Alle Folgen findest du auf nachrichten.at/podcasts.